Wir werden heute noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Für diejenigen, die etwas bereit haben daheim, ihr dürft das gerne noch parat machen, dass wir dann nach der Predigt das gemeinsam feiern können. Wir hier im Saal haben es bereits genommen, die meisten von uns, und werden darum dann einfach mit dem Lobpreis weiterfahren, wenn ihr Zeit habt für das Abendmahl. Für Thomas wird das dann nochmal ankünden, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der Vers aus dem Jesaja 9,5 ist gesprochen worden, rund 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war. Es ist ein Vers, der uns zeigt, wie ein Prophet Jesus bereits gesehen hat, bevor er überhaupt die Möglichkeit hatte, ihn zu kennen. 700 Jahre ist eine lange Zeitspanne. Wenn wir zurückschauen, 700 Jahre sind wir ungefähr dort, wo man ja sagt, die Schweiz ist gegründet worden. Wenn wir vorwärts schauen, 700 Jahre, wissen wir komplett gar nicht, was dann wird sein, was dann wird passieren. Aber der Jesaja hat gleich etwas gesehen. Er hat hergeschaut und hat dürfen sehen, wer der Jesus wird sein, wer das Kind wird sein. Der Jesaja ist übrigens sowieso sehr, sehr interessanter Prophet. Seine Prophetien, die er ausgesprochen hat, haben bereits zu seinen Lebzeiten angefangen, sich zu erfüllen. Haben nach seiner Lebzeit, jetzt, wenn wir zurückschauen, wie zum Beispiel bei Jesus sich auch erfüllt, und es sind immer noch Prophetien ausstehend, die noch werden erfüllt werden, wenn Jesus wiederkommt. Also es ist sehr, sehr ein interessanter Mann gewesen und es ist sehr ein interessantes Buch zum Lesen. Es wird übrigens rund 411 Mal im Neuen Testament zitiert oder referenziert. Also wenn ihr irgendwo ein bisschen spüren wollt, was kann Gott alles parat haben? Was kann er uns bereits jetzt zeigen, wo er schon wird kommen wird, dann werden wir ganz viel von dem bei Jesaja finden. Und die Bibelstelle, die wir heute haben, die ist auch von dem Jesaja. Und in die wollen wir heute ein bisschen eintauchen. Jetzt dürfte ich auch kurz schnell Thomas bitten, mir noch die Fernbedienung zu geben. Ich habe vergessen, die mitzunehmen. Danke vielmals. Ich möchte gerne hier anfangen, am Anfang von dieser Stelle wird das Kind vorausgesagt. Es steht, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Und der Jesaja redet hier zwar von einem Kind, aber der Vers geht ja noch weiter. Er sagt nämlich noch weiter aus, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und anscheinend hat der Jesaja hier die Geburt nicht nur von einem Kind, sondern von einem zukünftigen König gesehen. Von einem, der herrscht, einem, der Autorität hat, der Macht hat. Und er fängt an, dem König Titel zu geben. Gewisse Namen zuzusprechen, die einen Teil von seinem Charakter ausmachen und einen Teil von seinem Charakter zeigen. Und er hat das nicht einfach gemacht, weil er das Gefühl hatte, ja, jemand das gesehen hat, sondern er hat das gemacht, dass man bereits dann spüren durfte, wie wird der König sein, wie wird das Kind sein, das geboren wird. Und ich würde gerne die Titel mit euch zusammen anschauen. Also vorhin bereits gelesen, es sind vier Titel. Ich werde zuerst auf die ersten drei eingehen und dann den vierten Titel im Kontext von diesen ersten drei stellen. Es fängt an mit dem wunderbaren Ratgeber. Der wunderbare Ratgeber, das Wort Wunder, das seht ihr hier eingeblendet auf dieser Folie, ist das gleiche Wort, das wir hier finden im 2. Mose 15,11. Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Es steht nicht nur wunderbarer Ratgeber, weil er einfach ein toller Ratgeber ist oder weil er ein guter Ratgeber ist, weil er einen weisen Rat gibt, sondern es steht wunderbarer Ratgeber in Form von wunderwirkender Ratgeber. So wie in diesen Versen, wo hier stehen, im 2. Mose, wo das Volk Israel ist durch ein Meer gezogen, durch ein Wunder hat das Meer sich getrennt und die Menschen können da durchlaufen, trockenen Fußes. Und wo das Wunder besungen wird, brauchen sie das Wort Pele. Für zu sagen, wer macht solche Wunder, wer macht solche Pele? Und das Pele wird gebraucht, für zu sagen, wunderbare Ratgeber. Also es ist nicht einfach nur toll, es sind nur weise, sondern es ist wunderwirkend. Der Jesaja sagt, und der, der wird kommen, ist ein wunderwirkender Ratgeber. Und wir dürfen das sehen, er macht nicht nur Wunder, wir wissen von Jesus, er hat Wunder gewirkt. Er hat Sachen vollbracht, die unbeschreiblich sind. Heilige, Essensvermehrungen, Wasser zu Wein verwandeln. Das sind Wunder passiert um ihn herum. Aber er hat auch Rat gegeben, wo Wunder hat bewirkt. Im Johannes 9, Vers 7. Entschuldigung. Und dann nochmal zurück. Im Johannes 9, Vers 7 steht, dass also es ist die Geschichte, ich muss vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. In Johannes 9 begegnet Jesus einem Blindgeborenen. Ein Mann, der noch nie in seinem Leben etwas gesehen hat. Er hat gar keine Möglichkeit gehabt, dass irgendetwas geflickt werden kann, weil dort, wo nichts ist, wo nie etwas war, kann nichts geflickt werden. Aber Jesus begegnet dem Mann, späht einen Boden und nimmt den Speichel auf, macht den Brei und reibt ihm auf die Augen. Und er sagt er zu dem Mann, geh und wasch dich im Teich Siloa. Und wenn wir uns in die Situation versetzen von diesem Blinden, er ist vermutlich am Boden gehockt, hat gehofft, dass der Jesus ihm irgendetwas gibt und das Einzige, was er macht, ist, dass er ihm etwas auf die Augen streicht und sagt, gang und wisch dich. Und das klingt für mich nicht wunderwirkend. Das wirkt auf mich eher wunderlich. Aber es war ein Rat, den Jesus gegeben hat. Und es steht dann in diesem Vers, in Johannes 9,7, der Mann ist gegangen und hat sich gewaschen. Und er steht weiter und er kam sehend zurück. Das ist für mich so etwas Spezielles, weil ich nicht weiss, wie manchmal habe ich es schon verpasst, dass Jesus mir einen Rat hat gegeben. Und ich hatte das Gefühl, ja, jetzt mich waschen, ich bin schon x-mal mega waschen in diesem Teich. Wieso sollte es jetzt etwas bringen? Und ich frage mich, manchmal habe ich es schon verpasst, seinem Rat zu folgen. Und es wäre ein Wunder daraus entstanden. Aber diese Art von Ratgeber ist er. Diese Art von Ratgeber hat Jesaja vorausgesehen. Darum sagt er, wunderwirkender Ratgeber. Darum sagt er, es ist ein Ratgeber, der Wunder hervorbringt. Dessen Rat zu Wunder führt. Der nächste Titel, den Jesaja dem kommenden König, dem Kind gibt, ist starker Gott. Das Wort stark dort ist das Wort Gibor. Und es wird sowohl mit stark übersetzt, wie auch mit mächtig, aber auch als Held. Vielleicht, einige von euch kennen vielleicht die Auflistung der Helden von David. Das sind die mächtigen Männer, die mit ihm unterwegs waren. Die haben Geschichte geschrieben, die waren bekannt durch das ganze Volk und haben Heldentaten vollbracht. Und diese Helden, die werden auch mit dem Namen Gibor angesprochen. Gibor, Held. Und nicht nur diese Helden, sondern Gott selber wird auch als Held angesprochen. Im Zephania 3,17 steht, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Und das Heldenhafte, das Mächtige, wenn steht, starker Gott, da kommt dort Stärke mit. Und nicht einfach nur Muskelstärke, sondern Macht und Autorität. Es ist etwas Ehrfurchtgebietendes. Es ist etwas, das Respekt von uns fordert. Weil wir schauen und sagen, der Mann, der hat wirklich etwas, das niemand anders hat. Und diese Macht dürfen wir hier anschauen, als wenn er als starker Gott bezeichnet wird. Dann kommt er mit der Macht von Gott zu uns. Und im Markus-Evangelium 5, Verse 1 bis 20 gibt es die Geschichte, wo Jesus einem dämonenbesessenen Gerasener begegnet. Da ist Jesus unterwegs und es kommt ein Mann ihm entgegen. Und der Mann war bekannt. Der Mann hat man schon x-mal versucht zu fesseln, mit Köttinnen, mit Fesseln. Und immer wieder hat er sich losgerissen. Durch übermenschliche Kräfte, die durch die Dämonen in ihm bewirkt worden sind. Und es war ein Mann, der viele Angst hatte vor ihm. Er hat in den Ruinen gelebt, weil er einfach sonst nie einen Ort hatte, wo er leben konnte. Und die Menschen sind vor ihm davongelaufen. Er hat Angst in die Herzen der Leute reingebracht. Wenn man ihm begegnet, dann ist man davongerannt. Und Jesus kommt und der Mann läuft Jesus entgegen. Und anstatt, dass Jesus Angst bekommt und davonläuft, und anstatt, dass der Mann anfängt zu schreien und sagt, geh weg, fällt der Mann zu Boden. Und das Wort, das dort steht, das zu Boden fallen, ist das gleiche Wort wie an anderen Orten, als anbetend sich niederwerfen übersetzt wird. Der Mann kann nicht anders, Dämonen besessen, voller Kraft, für jegliche Göttin zu versprengen. Und er kommt und vor der Macht von Jesus, vor dem starken Gott, kann er nicht anders, als sich niederzuwerfen. Und mit den wenigen Worten von Jesus wird der Mann befreit von diesen Dämonen. Das ist das Starke, das Vollmächtige, das wir dürfen sehen. Das ist das, was Jesaja hat gesagt, es wird ein starker Gott kommen. Einer mit Macht, einer mit Power über alles. Jesaja hat den Protagonist gesehen. Wenn wir einen Film schauen, dann ist der Protagonist immer der, wo irgendwie alles klappt, es gehen alle Türen auf. Manchmal ist er vielleicht ein bisschen herausgefordert, aber am Schluss erreicht sein Ziel. Nur mit dem Unterschied, dass Jesaja nicht in ein Buch hineingeschaut oder einen Film geschaut hat und hat gesagt, oh, das ist eine coole Story, sondern er hat vorwärts geschaut auf den Jesus her und hat dort gesehen, wer er wird sein. In Tat und Wahrheit, nicht einfach in der Geschichte drin. Über 700 Jahre hat er gesehen, er ist vollmächtiger Gott. Das läuft auch nicht mehr. Kannst du mir eins weiterklicken? Er ist ein vollmächtiger Gott. Der wird kommen, der König. Und dann geht es aber weiter. Er ist nicht nur derjenige, der Wunder wirkt, der wundersame Sachen hervorbringt. Er ist nicht nur der, der Macht hat gegen alle Mächte, sondern er ist auch ewiger Vater. Und für uns als Christen, als Pfimitumen, ist das Vaterwort das Wichtige. Es geht besonders in diesem Jahr, weil es unser Jahresthema ist, nach dem Vaterherz Gottes zu sein, Leben im Vaterherz zu finden. Und zur Zeit von Jesaja war das ein Begriff, den man nicht wirklich gekannt hat. Das ist ganz, ganz speziell. Das Vaterbild von Gott hat sich noch nicht entwickelt zu diesem Zeitpunkt. Das ist erst später im Jesaja, ganz spät findet man es noch einmal, zwei Mal. Aber das Wort Vater stellvertretend für Gott zu brauchen, hat man nicht gekannt. Und gleich nimmt es Jesaja, er verbindet es mit dem Wort ewig. Und ewig hat immer eine Verbindung zu Gott. Weil Gott das Einzige ist, und der Einzige ist, der ewig ist. Alles andere ist erschaffen, alles andere hat Anfang und wird mal ein Ende finden. Aber Gott ist ewig. Und der Jesaja sagt, der wird kommen, der König, wird ewiger Vater sein. Er bringt dort etwas hervor, wo wir heute darauf zurückschauen, wo wir zum Beispiel Johannes 14 dürfen nachlesen, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um einen Vater zu zeigen. Wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr den Vater. Und Jesaja schaut von 700 Jahren voraus und sagt, es wird einer kommen, der wird ewiger Vater genannt werden. Etwas, was für uns logisch ist, ist für ihn eine Prophetie gewesen, die er ausgesprochen hat, die für viele zu dieser Zeit eigentlich gar keinen Sinn hat sollen machen. Und Jesus erklärt, wie er den Vater offenbaren will. Er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Alles, was ich tue, kommt aus dem Vaterherz heraus. Unser Gott ist ein kümmernder Vater. Er ist einer, der sich um uns sorgt. Und er ist einer, der uns zu seinen Kindern nennt. Johannes 1,12 dürfen wir lesen. Voilà, das hat funktioniert bei mir. Oder auch nicht. All denen, die ihn aufgenommen, die Jesus aufgenommen und an seinen Namen geglaubt, hat er das Recht gegeben, Gottes Kind zu werden. Jesus ist gekommen, um das Recht zu geben, das Adoptivrecht auszusprechen und zu sagen, die mache ich jetzt zu einer Tochter, die mache ich jetzt zu einem Sohn von diesem Gott, damit du Teil wirst von diesem ewigen Haushalt. Und das ist faszinierend. Er kommt nicht einfach und sagt, ich adoptiere dich und jetzt bist du einfach mein Kind, bis du stirbst, sondern er sagt, ich bin ewiger Vater, komm, ich will dich adoptieren und du sollst bei mir bleiben, bis in alle Ewigkeit. Der Jesaja hat das Ausmaß von dem sicher nicht gewusst. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Es kommt so wenig im Buch Jesaja über das Vaterbild vor. Aber was er sich danach gesehen hat, was sich das ganze Volk Israel gesehen hat, ist die tiefe Gemeinschaft wieder zu haben mit dem Gott, der sie herausgeführt hat aus Ägypten, der in Feuer- und Rauchsäulen da war, der anwesend war, spürbar, sichtbar. Und nach dieser Gemeinschaft hat sich der Jesaja zutiefst gesehen und ich bin überzeugt, er hat alles gegeben, dass er so tiefe Gemeinschaft haben kann. Und wir stehen heute hier und wir dürfen ein Geschenk bekommen, wie in diesem Bibelvers steht, wo Jesus uns einfach zurecht gibt, wo er unser ewiger Vater wird. Unser ewig und fürsorglicher Vater. Für diejenigen unter euch, die sagen, das ist irgendetwas, das ich noch nicht kenne, aber mich interessiert das. Wer ist der ewige Vater? Wie kann ich in das hineintreten? Wir werden am Schluss vom Gottesdienst werden Informationen eingeblendet werden, wie ihr könnt Kontakt aufnehmen mit uns. Und bitte, bitte, wendet nach uns. Wir wollen gerne mit euch über das reden. Wie sieht das aus? Was bedeutet das, ein Kind von Gott zu sein? Und wir werden dann die Möglichkeit haben, mit uns zusammen zu beten und den Gott näher kennenzulernen. Das sind die drei Titel, die ich jetzt vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, es wird noch eine vierte Folge. Die drei ersten Titel sind wunderbare, wunderwirkende Ratgeber. Der zweite, vollmächtige Gott, einer, der Macht hat, einer, der nicht überwunden kann, nicht bezwungen werden. Und der dritte, ewige, fürsorgliche Vater mit einem guten, guten Herz. Der vierte Titel ist Friedenfürst. Und ich werde euch nachher sagen, warum ich die Titel so aufteilt habe, dass ich zuerst die ersten drei habe, besonders beleuchtet und jetzt zu dem Friedenfürst komme. Aber ich muss zuerst noch erklären, was Frieden bedeutet in der Bibel. Das Wort Shalom. Viele von uns kennen das vielleicht als Gruß, haben das mal irgendwo so gehört. Und ich bin überzeugt, dass unsere Pfimi-Leute das noch tiefer kennen, weil Shalom, Frieden, ist nicht einfach Frieden, wie wir es manchmal definieren, Abwesenheit von Konflikt, sondern Shalom, Frieden, ist etwas, das tief geht. Ich glaube, ein gutes Bild ist zu sagen, stellt euch das Ende eines Krieges vor. Schauen wir zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Irgendwann war es vorbei, man hat gewusst, die Armeen sind abgezogen, es findet keine Kampfhandlungen mehr statt, der Konflikt ist zu Ende. Und gleich ist kein Frieden da. Weil es gibt Leute, die haben ihr Zuhause verloren, ihre Arbeit, ihre Sicherheit, vielleicht ist alles um sie herum zerstört worden, vielleicht haben sie geliebte Menschen in ihrem Leben verloren. Das ist nicht Frieden. Es mag kein äusserer Konflikt da sein, aber es ist so viel zerbrochen. Es ist so viel zerbrochen in uns, es ist so viel zerbrochen um uns herum. Und Shalom bedeutet die Abwesenheit von ihrer Zerbrochenheit. Es bedeutet, dass das alles weg ist. Dass das alles verschwunden ist, wo irgendwie in uns die Zerbrochenheit bewirkt. In Amerika, als ich in der Jüngerschaftsschule war, hat unsere Lehrerin gesagt, Shalom means nothing broken and nothing missing. Es ist nichts zerbrochen und es fehlt nichts. Es ist etwas Ganzheitliches. Und es geht tief und es geht weit raus. Und so eine Person ist der Friedenfürst. Jesaja hat gesagt, es wird ein Friedenfürst kommen. Und ein Friedenfürst bedeutet, es ist einer, der dem Shalom-Frieden gebieten kann und kann sagen, geh in das Leben hinein, geh in die Umgebung hinein, füll du den Raum. Frieden, nimm du den Raum ein. Und tu du die Zerbrochenheit und die Konflikte, die äußerlich und innerlich da sind, die all das, was irgendwie fehlt, tut er das wiederherstellen in die Ganzheit hinein. Und der Jesaja hat sich sehnlichst nach dem gesehnt, weil seine Volksleute, Seine Freunde, seine Umgebung haben sich Gott nicht mehr hergegeben. Er hat in einer Zeit gelebt, wo viele, viele Menschen sich nicht mehr für Gott haben interessiert. Unter das ist viel Zerbrochenheit hineingekommen. Unter Jesaja ist einer von den Propheten, der hat angekündigt, dass die Assyrer werden kommen und Israel werden einnehmen. Und er hat mit schmerzhaftem Herz müssen zuschauen, wie das wirklich passiert ist. Und er ist einer, der sich eigentlich gesehen hat nach dem Friedenfürst. Der kommt und sich bewahrt von diesen Unterdrückern, der kommt und die innere Leere ausfüllt. Und in den Menschen ist da gewesen, weil sie den Gott nicht mehr gesucht haben. Und ich weiss, viele von euch sehnen sich auch besonders in dieser Zeit nach dieser Art von Frieden. Wir haben nicht eine Zeit vom Frieden. Es mag kein Krieg herrschen. Aber ich glaube, dass das, was die heutige Zeit mit uns macht, ich weiss nicht, wie viele von euch sich Gedanken machen darüber, was wird der Weihnachten sein? Vermutlich 95%. Wie wird Weihnachten sein? Wie wird ich das können feiern? Einige von euch sind vielleicht sogar an einem Ort, wo sie sagen, ich weiss schon, ich werde müssen allein feiern. Es wird keine andere Möglichkeit geben. Und ich sehne mich nach Frieden in diesem Sinne. Ich sehne mich danach, dass Jesus als der Friedenfürst auftritt. Und ich glaube, die Titel, die Jesaja hat ausgesprochen, geben dem Macht, dem Friedenfürstwort, was Friedenfürst ist. Schauen wir nochmal zurück auf die drei Titel. Es steht, wunderwirkender Ratgeber. Wer könnte Friedenfürst genannt werden, wenn nicht der, der das, was kaputt ist und was krank ist, kann heilen? Wer könnte Friedenfürst genannt werden, wenn nicht der, der, wenn etwas nicht stimmt, kann ein Wunder wirken und es wird wieder hergestellt? Aber er ist nicht nur der kommt in zerbrochene Situationen und es wieder gut macht, sondern er ist auch der hersteht und Macht hat, um diesen Sachen zu gebieten, dass sie gar nicht erst kommen. Also er ist nicht der Service-Mann, der anruft, wenn der Ofen kaputt ist und irgendwie die Heizschlange muss ersetzt werden, das ist vor kurzem bei uns passiert und da ist einer gekommen und hat das geflickt. Aber Jesus ist nicht nur der kommt und flickt, sondern er ist auch der da steht und bewahrt. Er ist der Macht hat. Er ist der kräftig ist. Er ist der ein Held ist. Wenn Sachen kommen, die uns versuchen kaputt zu machen, die uns versuchen das Leben auszugeben, dann ist er der herstehen kann und sagen, nein. Er ist also der flicken kann, der Sachen wieder aufbringen kann, aber er ist auch der schützen kann. Und er wird das nicht nur machen im Hier und Jetzt. Und er wird das nicht einfach machen für sich selber, sondern er ist ewiger Vater. Und zwar ein fürsorglicher Vater. Also überlegen wir uns, wie ist es denn heute bei uns Menschen? Ja, wir haben vielleicht einen super Bundesrat. Top-Konstellation und sie schauen so gut zu uns. Die ganze Schweiz ist glücklich darüber. Aber irgendwann wird die Amtszeit durch sein. Und wir stellen uns die Frage, wie geht es sich nachher weiter? Und Jesus, seine Amtszeit läuft nie ab. Er wird immer König sein. Er wird immer ewig sein. Und er wird vor allem immer interessiert sein daran, dass es uns gut geht. Mein guter Vater interessiert daran, dass es seiner Familie gut geht. Sagt er, und ich wünsche mir, dass es meinen Kindern gut geht. Ich wünsche mir, dass es den Menschen gut geht. Und ich sehe in dem Sinne, den Friedenfürst, dass all diese Sachen zusammen, dass er kann es flicken, er kann es beschützen und er wird es auf ewig machen. Das ist das, was Friedenfürst ausmacht für mich. Der auf immer kann zu meinem Herz schauen kann und der immer kann dafür sorgen kann, dass die Sachen gut werden. Jahre ist die Zeitspanne, die Jesaja das hat vorausgesehen hat. 2000 Jahre für uns, wenn wir zurückschauen auf den Jesus, wie sich die Sachen erfüllt haben. Und der Jesaja hat die Sachen ausgesprochen, um Hoffnung zu geben. Er hat die Sachen nicht ausgesprochen, um zu sagen, schaut, jetzt ist alles verloren, irgendwann ist es gut, aber die Hoffnung ist eigentlich verloren. Irgendwann, er hat ja selber nicht gewusst, wie lange es dauert, kommt dann der König. Aber lasst uns bis dann die Hoffnung verlieren. Sondern er hat gesagt, schaut, so wird der König sein. Er wird kommen und er wird all die Sachen, mit der für uns sein. Für uns als Volk, für uns als Menschen. Oder Jesaja hat sich gewünscht, dass seine Mitmenschen Hoffnung fassen können. Und ich glaube, das ist auch für uns eine Möglichkeit, auf die Verse zu schauen und Hoffnung zu fassen. Wenn ein Mann 700 Jahre im Voraus kann sagen, wie Jesus wird sein. Und ich kann euch sagen, vielleicht eine Klammer auftun, die Sachen im Alten Testament stehen. So als grobe Faustregeln. Sie sind 200 Jahre bevor Christus war. Bevor Christus auf die Welt kam, sind die festgeschrieben gewesen. Das weiss man historisch, dass die Sachen fix waren. 70 Jahre. Tut mir leid, das sind 70 Jahre, gell, Thomas? 70 Jahre. Ein paar Jahre bevor Christus kam, sind die Sachen festgeschrieben und ohne dass der Jesus bereits da ist. Viele Leute sagen, ja, Jesus ist gekommen, hat man da noch irgendetwas reingemacht, und das stimmt nicht. Sondern wir wissen aus historischem Blick, die Sachen, die sind bestanden, wo Jesus gekommen ist. Sprich, wo Jesus ist gekommen, geboren worden ist und die Sachen einfach passieren, dass er hat Wunder gewirkt, dass er hat Rat gegeben, die Wunder bewirken, dass er sich hat gekümmert um die Menschen. Das war etwas, was sich hat erfüllt und wo das Warten von Israel hat beendet. Das Warten auf den Retter, auf den, der kommt, der wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedenfürst ist für sie. Und ich glaube, für uns in dieser Adventszeit dürfen wir genau das lernen und kennenlernen. Adventszeit ist die Zeit der Ankunft von Christus. Dass wir uns darauf herschauen, jetzt wird er kommen und wird uns retten. Das ist eigentlich das, was wir dürfen darauf herschauen an dieser Weihnachten. Es ist sowohl Vorfreude, die Adventszeit, aber auch, es soll auch Hoffnung wecken in uns innen. Dass Jesus all diese Sachen für uns wird sein. Und ich hoffe, dass die Verse oder die Worte in diesem Vers, die Bilder von diesem Friedenfürst, dass auch das in dir in der Hoffnung weckt, dass Jesus im Hier und Jetzt kommt. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Hoffnung und ein Blicken auf die Zeit, wo wir noch darauf warten, dass Jesus zurückkommt. Und sein ewiges Reich aufrichtet und die Sachen allgegenwärtig werden sein. Wo es normal wird sein, dass Sachen ganz sind. Wo es normal wird sein, dass nichts fehlt. Und ich möchte gerne für euch beten. Ich möchte besonders für diejenigen beten, die sagen, ich brauche den Friedenfürst im Hier und Jetzt. Weil ich glaube, ich weiß, er will es sein. Für dich im Hier und Jetzt will er Friedenfürst sein. Er will ewiger Vater sein. Er will der wunderwirkende Ratgeber sein. Und er will der starke Gott sein für dich. Jesus, ich bitte dich um dein Sichtbarwerden, um dein Offenbarwerden. Ich bitte dich, dass du die Sachen nicht einfach nur an uns lässt, als Wissen reinkommen. Sondern dass du das anfängst bewirken, dass wir es dürfen spüren und erleben. Gut, wenn so viel Unsicherheit ist, bitte nicht darum. Zeig du uns, was dein Frieden ist. Lass uns dein Frieden erfahren. Und ich bete für die Leute, die am Zuhören sind, die am Zuschauen sind, die sagen, und ich verzweifle daran, dass ich den Frieden nicht habe. Ich brauche den tief Frieden. Ich bitte dich, erfüll du sie mit dem. Hauch du sie an. Durch den Livestream, aber auch durch die Zeit, für die es nachschauen. Ich bitte dich, schenk dir dort Frieden, wo Frieden gebraucht wird. Weil du bist der Friedenfürst genannt wird. Du bist der, der als der König mit einer Herrschaft, mit einem Reich, wo Frieden im Überfluss herrscht. Lass uns das sehen und erleben. Und ich danke dir, dass wir nicht 700 Jahre auf das müssen warten. Und ich bitte dich darum, dass das wirklich im Hier und Jetzt auf Realität werden für uns. Amen.